Spring, Evan, spring. Spring nicht diesem Weibsbild hintereinander. So ist die volle Fassung, glaube ich, von Ben.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 45. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das Horror-Liebesfilm-Crossover Spring, das dänische Familiendrama Silent Heart und die verdammt erfolgreiche Netflix-Serie House of Cards mit Kevin Spacey. Vielleicht fragt sich der geneigte Hörer, was sind das denn für komische Filme? Ja, das fragen wir uns auch, aber da kommen wir gleich zu. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Schönen guten Tag.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, was sind das für komische Filme, fragt man sich auch, wenn man guckt, was gerade so ins Kino kommt. Der Nanny, Home, ein spektakulärer Trip, Mara und der Feuerbringer, Best Exotic, Marigold Hotel 2, Baden-Württemberg von oben und natürlich nicht zu vergessen der Scorpions-Film. Also wir sind ja schon seit langer Zeit dafür bekannt, gute Filme zu besprechen. Diese Woche sieht so ein bisschen so lala aus, aber nicht nur seit langer Zeit, sondern seit einem Jahr jetzt. Der Podcast wird beim Erscheinen am nächsten Tag, also am 5. April wird er ein Jahr alt und seit einem Jahr sitzen wir jetzt schon hier und reden über aktuelle Filme.
Ihr dürft uns gerne gratulieren.
Ihr dürft uns gerne natürlich gratulieren.
Ja, ja, also mich erreichen auch gerade im Live-Ticker einen Haufen Nachrichten. Danke, Leute. Danke.
Schade, dass wir nicht live sind.
Hashtag ist Hashtag Jubiläums-Pencast Nummer 45, Spring, Silent Night, House of Cards, Film des Monats. Falls darüber jemand reden will. Genau, das habe ich gerade angesprochen. Heute geht es natürlich auch um den Film des Monats. Wollt ihr uns noch, wenn wir uns noch ganz kurz feiern, habt ihr noch was Feierliches zu sagen? Eine feierliche
Ansprache? Ich möchte noch sagen, ich fand es sehr schön mit euch. Lass mal noch ein bisschen weitermachen, vielleicht so 2-3 Casts noch. Ich denke, dann reicht's.
Mal wissen, ja. Ohne Nummer. Nee, schön war es, wie immer.
Ja, und wir feiern uns dann natürlich beim 50. nochmal richtig und dann werden wir uns vielleicht auch was Besonderes einfallen lassen zu der Occasion. Wir fangen an mit den Film-News. Was Besonderes haben sich auch die Macher von Walking Dead und Transformers einfallen lassen. Diese Sachen kriegen nämlich Spin-Offs. Super schrecklich natürlich. Spin-Off zu The Walking Dead wird ganz originellerweise Fear The Walking Dead heißen. Gibt schon so einen kleinen Teaser, der schon wieder so hammer schlecht gefilmt ist, wie The Walking Dead auch an sich. Sieht ganz schrecklich aus. Und Transformers, ja, hat Paramount gesagt, will man jetzt noch mehr Filme rausbringen. Unsere Meinung zu den Transformers-Filmen hat man ja im Transformers-Cast gehört. Für mich ja wirklich, finde ich, muss man fast den vierten Transformers-Film gucken, weil er so schlecht ist wie noch nichts, was ich jemals gesehen habe.
Ja, ist schon hartes Brot, aber Money Talks, was willst du machen? So,
Ja, einer der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres und das ist ja gerade so gang und gäbe, ne? Spin-off-Sequels und so weiter zu allem möglichen Scheiß zu machen. Wer immer noch ganz originelle Filme macht, wie wir ja eigentlich finden, ist Jake Gyllenhaal und da ist jetzt der Trailer zu Southpaw draußen. Das ist der nächste Film von ihm nach Nightcrawler und für Nightcrawler hat er sich ja super runtergehungert und da hatte man ja damals schon dieses Preview-Bild gesehen, dass er jetzt so ein aufgepumpter Boxer ist. Wie hat euch das gefallen?
Gar nicht, muss ich sagen. Das sah ganz schrecklich aus. A, nach dem Standard-Sportdrama und B, nach den schlechtesten anderen Drama-Elementen. Seine Frau stirbt und er will seine Tochter zurückhaben. Und natürlich läuft es dann darauf hinaus, dass er seine Tochter nur zurückkriegt, wenn er einen Boxkampf gewinnt. Und da bin ich dann auf jeden Fall sofort raus, weil also so eine Scheiße muss ich mir nicht geben. Und dann spielt 50 Cent auch noch irgendwie einen Anwalt. Und das geht nicht, meiner Meinung nach.
Ach, klar, klingt so vielleicht erstmal blöd, aber... Ich werde ihn mir angucken, weil ich finde wie das immer so ist, das ist so ein bisschen so Guilty Pleasure-mäßig, weil manchmal ist es schon so ein Sportdrama, ein gutes, auch ganz geil, obwohl ich überhaupt kein Fan des Genres bin. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Warrior gesehen habt mit Tom Hardy. Der war zum Beispiel auch relativ okay. Und weiß nicht,
aber das ist The Fighter. Es gibt auch The Fighter mit Christian Bale und Mark
Wahlberg. Fand ich aber auch gut, muss ich sagen.
Ja, sehr Film.
Fand ich auch.
Also ich kann mich da nur Dr. Snips anschließen, also von der Story her, die da jetzt im Trailer zumindest geteased wurde, weiß ich nicht, was soll das? Also nochmal, ja, er hat halt eine Chance dann sein ganzes Leben wieder auf die Reihe zu kriegen mit dem Boxkampf. So, das ist der ausgelutschteste Drops, den die Filmwelt zu bieten hat, so ein bisschen. Man kann sich natürlich auf gute Schauspielleistung von Gyllenhaal wieder mal einstellen, vermutlich, und der wird es schon ganz gut ordentlich machen, aber... Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da dann noch irgendwie großartig Twists oder so gibt. Insofern, mal schauen.
Da war ja auch dann wieder Forest Whitaker und alle möglichen Leute. Nee, war es er? Wie heißt er? Doch, der mit dem hängenden Auge. Ja, ja. Roger Wittig.
Der Karl Dall meinst du, glaube ich.
Karl Dall und Roger Wittig endlich in einem Film zusammen. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Nee, ich habe auch nicht so Bock drauf. Also, und auch wenn Jalen Holder gut ist, ich weiß, es muss eigentlich nicht sein, aber ich denke mal fast, dass wir den trotzdem uns angucken werden für den Podcast. Dann ist noch ein anderer Trailer raus, das ist ein Teaser. Und der ist zum neuen James-Bond-Film Spectre. Da war ja der Film ist ja schon angekündigt seit Dezember, dass Christoph Waltz da den Bösewicht spielen wird. Und jetzt ist auch der Teaser draußen, in dem keine einzige Action-Szene vorkommt. Wie hat euch das gefallen?
Den fand ich gut, muss ich sagen, den Trailer. Eben gerade wegen diesem Understatement, dass auf die Action verzichtet wird, aber deswegen mehr so eine subtile Geschichte aufgebaut wird, so ein bisschen eine klassischere Spionage-Geschichte, als jetzt irgendwie es irgendwie Quantum of Solace war. Und das hat mir sehr gut gefallen, die ruhigen Töne, die da angeschlagen wurden.
Ja, ich finde es auch, ich bin auch ein Fan von Daniel Craig als James Bond und bin froh, dass es da jetzt noch einen gibt. War ja auch irgendwie nicht ganz klar, ich verfolge das nicht so richtig, aber war nicht ganz klar, ob er das nochmal macht, oder?
Genau, ich weiß nicht, also ich glaube, Idris Elba war auch im Gespräch und sowas. Also ich glaube, das war klar, dass er jetzt diesen Film macht. Ich weiß nicht genau, wie es beim nächsten ist, aber ich tippe eigentlich den wahrscheinlich
wieder mal. Also ich freue mich auf jeden Fall auf noch einen James Bond mit ihm und ich denke, das sah auch ganz okay aus. Bin nicht Riesenfan der Christoph Waltz-Entscheidung als Bösewicht, aber der wird das schon like sein.
Ja, absolut. Ich freue mich auch drauf, bin auch Riesen-Bond-Fan, also auch von den alten Filmen und kam mit der Transition zu Daniel Craig und so ein bisschen moderneren Tönen, aber gut klar und bin auf jeden Fall in freudiger Erwartung.
Ich bin ja auch jetzt so ein bisschen James-Bond-Fan geworden, dadurch, dass ich diesen Podcast James-Bonding mir anhöre. Da sind halt zwei Typen, die über jeden James-Bond-Film halt reden, die absoluten Bond-Nerds sind und halt auch alle möglichen James-Bond-Memorabilia haben und irgendwelche Anzüge, die er hat und irgendwelche Uhren und so ein Scheiß und jedes Auto da kennen.
Geil.
Und das ist ja ganz cool, jetzt ist der, also ich weiß nicht, ob es cool ist, dass da jemand gestorben ist, aber der Typ, der die Rechte hatte zu dieser Organisation Spectre, der ist gestorben und da gab es so einen Streit. Deswegen haben sie irgendwann mal Never Say Never Again gemacht. Das ist ein Film, der nicht in der offiziellen James-Bond-Timeline mit drin ist, wo sie nochmal Sean Connery rausgeholt haben und quasi nochmal Thunderball geremaked haben, weil eine andere Firma jetzt die Rechte hatte quasi. Und jetzt hat quasi E.ON, die immer die Bond-Filme machen, haben wieder die Rechte zu Spectre, deswegen heißt der Film so. Und es ist ganz cool, dass halt James Bond jetzt wieder so ein bisschen oldschool halt gegen so eine Organisation, die aus den Schatten halt irgendwie agiert, kämpfen muss. Und es ist noch nicht ganz klar, halt Blofeld ist eben eigentlich der Bösewicht da und es ist nicht ganz klar, ob das Waltz ist oder ob sie jetzt versuchen, wen anders halt als diesen Bösewicht zu etablieren.
Ja.
Und das ist ganz cool und ganz smart, dass sie so ein bisschen auf die Wurzeln zurückgehen, aber halt irgendwie anders. Und ich finde auch ganz witzig.
Achso, und das ist ja, ist ja auch der erste jetzt, wo dann wieder Miss Moneypenny quasi richtig am Start
genau,
ist.
Genau, also diese Casino Royale, Quantum of Solace und Skyfall waren quasi wie so eine Trilogie, in der erst die normale James-Bond-Welt eigentlich dargestellt wurde, wie sie jetzt ist. Also dass M da in diesem Office ist, Moneypenny davor sitzt und so weiter. Und das finde ich so ganz cool, dass sie da wieder hingehen. Ja. Das ist auch ganz witzig, wenn du halt alte Filme anguckst, dass Spectre halt in so einem super 60s-mäßigen
auf jeden, das
futuristischen
ist
Ding so rumsitzt. Und jetzt sitzen sie aber in dem Film in so einem ganz altehrwürdigen Haus aus wie so einem Museum. Also man sieht schon so ein bisschen, was der Style ist. Und ich finde halt cool, dass sie sich so auf diesem James-Bond-Ding halt auch so ausruhen. Also die wissen halt, wie geil Leute James Bond finden. Deswegen wird nur ganz leicht so Xylophon-mäßig das Theme angespielt und sowas. Und halt so aufgebaut, wie es halt ein Teaser machen sollte.
Ich muss ja auch sagen, ich würde mich darauf freuen, wenn die es hinkriegen würden, so ein bisschen diesen Flair von den alten Filmen wieder einzufangen. Also ohne jetzt vielleicht komplett zurückzugehen, aber was ich ja gerade mochte an den alten Bond-Filmen, dass du halt immer das Gefühl hast, du sitzt in der Lobby von einem Fünf-Sterne-Hotel, weil es immer so ein bisschen gemütlich ist und alles irgendwie stylisch, irgendwelche Gentlemen, die halt irgendwie mit teuren Uhren durch die Gegend rennen, halt irgendwelche albernen, gewieften Gespräche führen mit hübschen Frauen. Ich finde das herrlich, finde das super. Ja. Und könnten sie meinetwegen gerne machen.
Also ich denke auch, dass sie irgendwas in die Richtung versuchen werden, James Bond ein bisschen mehr wie den alten zu machen, aber trotzdem die Action vielleicht ganz rot zu machen.
Ja.
Irgendwie sowas, glaube ich, werden die sich schon einfallen lassen. Aber ich habe da Bock drauf. Ich finde, da sind halt seit Casino Royale eigentlich die richtigen Leute dran, die das irgendwie wieder interessant machen und halt genau für die jetzige Zeit irgendwie ganz gut aufgebürstet haben.
Auf jeden Fall.
Dann kommen wir zum ersten Thema dieses Podcasts und das ist Spring.
I love you too, Mark.
Sorry about your mom. Nothing strike.
Watch where the fuck you going, bitch!
Get off!
Get out of town, Evan.
Can I get a flight somewhere? Anywhere. Actually, hold on a second. Should I go to Italy?
What?
seeing this girl. She's really pretty. That shit gives me some doubts.
You're the most attractive person I've ever seen.
But that doesn't outweigh that you might be a mental patient, and I gotta make sure you're the kind of crazy I can deal with.
No. I'm a bunch of confusing biochemistry and some crazy hormones.
Let's see if the yank of keep up, mate.
I don't think you're ready for where this is going.
Explain it to me.
I don't know how much longer I'm gonna stay here.
In der Indie-Horror-Romanze Spring von den Regisseuren Justin Benson und Aaron Moorhead treffen wir Evan, gespielt von Lou Taylor Pucci, einen Mitzwanziger ohne wirkliche Perspektive. Und nachdem seine Mutter stirbt und er nach einer durchzechten Nacht in ein Handgemenge verwickelt wird, beschließt er sich spontan, seine 7 Sachen zu packen und nach Italien zu fliegen, um den Konsequenzen zu entfliehen. Nachdem er dort erstmal mit diversen Atzen weitersäuft, verschlägt es ihn schließlich in ein malerisches Küstendorf, wo er die bildhübsche, aber mysteriöse Louise trifft, gespielt von Nadja Hilker. Er verliebt sich Hals über Kopf in sie und während die beiden ihre Gesellschaft genießen, stellt sich irgendwann raus, dass Louise durchaus monströse Qualitäten besitzt, die sie Evan vorenthält. Und so beginnt dann die Fassade der jungen Liebe zu bröckeln und am Ende muss sich Evan dann nur noch die Frage stellen, kann er Louise lieben, obwohl sie der Werwolf-Predator aus der Tiefe ist.
Das ist Spring. Genau, wahrscheinlich wird es so mal Spoilers jetzt geben. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, einen richtigen Spoiler-Teil zu machen.
Sollten wir von vornherein spoilern, denke ich.
Ich würde sagen, wir müssen jetzt den Film ein bisschen spoilern. Was ich halt finde, was Spring macht, einmal, dass er eigentlich ziemlich cool aussieht. Ich finde, er sieht ganz gut aus für so einen kleinen Indie-Film. Der hat ganz geile Kamerafahrten und dieses Setting, dieses italienische Küstensetting kommt sehr gut rüber. Ich finde, der hat eine relativ spannende Idee, die letzten Endes aber dann doch nicht so viel hergibt. Und deswegen wird er halt so gefeiert in so typischen B-Movie-Videothekenkreisen, habe ich immer das Gefühl, die es auch im Internet gibt, halt von so Horrorfilm-Nerds, die immer das Gefühl haben, es müsste mal wieder einen neuen guten Horrorfilm geben. Angeblich ist ja It Follows ganz toll, den werden wir dann auch mal irgendwann besprechen, wenn er in Deutschland rauskommt. Ich glaube, im Juni kommt er raus. Und ich finde halt, dass es schon relativ interessant ist, dass man sagt, okay, man macht eigentlich wie so eine Art Road-Movie-Liebesfilm, der relativ bodenständig anfängt, der dann in so einen Horrorfilm abdriftet und dann aber ja auch wieder zurückkommt in einen Liebesfilm. Das finde ich eigentlich der größte Twist des Films. Das finde ich nicht schlecht. Ich finde, alles andere an dem Film ist super belanglos eigentlich. Also ich finde, die Charakterisierung der Charaktere ist noch ganz gut getroffen. Also ich finde, der Haupttyp ist super unsympathisch. Also mir auf jeden Fall, weil er eigentlich ein ziemlicher Douche ist, finde ich. Aber da geht die Charakterisierung trotzdem noch klar. Aber ich finde so die Dialoge und dann, ja, so also der ganze Aufbau neben diesen drei Twists nervt mich eigentlich. Also das ist eigentlich sowas und dann ist das passiert und dann ist das passiert und jetzt ist eben das los und fertig so ungefähr. Und
ich finde es immer, weiß nicht, ich finde, es ist ja schon auch irgendwie ein bisschen mutig, so diese beiden Genres zu versuchen zu mixen. So, das kann ich erstmal schon mal respektieren, dass das versucht wurde. Aber insgesamt war der, fand ich oft halt so ein bisschen irgendwie wie Louise selbst, weder Fisch noch Fleisch. So, dass man irgendwie so das Gefühl hat, so, weiß ich, dass halt dann auch nicht genug dann von Horror zum Beispiel jetzt dann da war oder so. So, dass es halt immer so auf dieser Grenze bleibt und nie, also mir nicht genug in eine Richtung oder in die andere geht und deswegen insgesamt ein bisschen zu langweilig bleibt da drin. Wüsste jetzt aber auch nicht, wie man den wahnsinnig spannender machen würde. Ja. Obwohl ich ihn insgesamt auch gar nicht schlecht fand. Also das klang jetzt zu negativ.
Mhm. Also ich weiß halt schon nicht, irgendwie inwiefern ganz cool. Sie überhaupt die beiden Ebenen jemals schaffen zu vermischen und ob die nicht einfach so ein bisschen nebenher existieren.
Ja, ja, voll.
Ist es ja so die essentielle Indie-Romanze, so mit 20er ohne Perspektive geht Soul-Searching in Europa und verliebt sich. Und das, da würde ich Dr. Schwarz zustimmen, das ist gut gemacht, vor allem, weil die beiden Hauptdarsteller eine wirklich gute Chemie einfach zueinander haben, finde ich.
Und stimmt,
im Endeffekt ist es aber trotzdem einfach nicht das Interessanteste auf der Welt, das gebe ich zu. Und eben die zweite Ebene, Frau verwandelt sich alle Minuten in irgendein krasses Monster, rastet aus und trinkt Blut, Achtung Spoiler, da hat man einfach keine Ahnung, warum das passiert, bis sie dir 20 Minuten vor Ende dann eine Erklärung, aber auch in der längsten Expositionsszene, die ich jemals in einem Finale eines Films gesehen habe, versuchen sie dir das zu erklären und das macht keinen Sinn. Und es macht einfach, es ist absolut verwirrend, finde ich. Ja. Und dann verstehe ich nicht, wo sich diese beiden Welten, die der Film hat, überschneiden.
Ich habe auch eher das Gefühl, das war ja eben, es ist halt so die Idee, so die, also eine Romanze zu machen, die tatsächlich vor Schleim trieft. Ne? So, und so dieses, so ja, du machst ja eine Romanze und ja, und dann ist aber auch noch so ein bisschen Ekliges drin. Und ich finde halt, mehr ist es halt aber auch am Ende nicht geworden. So. Und was natürlich, es ist natürlich irgendwie ganz witzig, weil es ist ja durchaus im Horrorgenre so angelegt, dass irgendwer fährt in Urlaub mit seinen Kumpels oder weiß der Geier, macht ein bisschen Party und irgendwer trifft eine Frau und dann irgendwann sterben halt Leute. Und das ist ja hier natürlich nicht so. Sondern es ist ja dann eher eine ernste Liebesgeschichte doch. Und das ist ja, auch an sich klingt es ja auch gar nicht so kacke. Und ich finde es auch absolut, wie Dr. Eckhoff sagte, auch irgendwie aller Ehren wert, sich daran zu wagen. Aber ja gut, das Ergebnis ist halt trotzdem nicht, nicht zufriedenstellend genug. Also, ja, weil es eben die ganze Zeit so,
Ja, ich war gerade mit dem Ende auch ein bisschen unzufrieden, weil der einem schon die ganze Zeit so ein bisschen so symbolträchtige Sachen zeigt oder vermeintlich symbolträchtige Sachen und irgendwelche kryptischen Sachen und man sieht dann irgendwas und dann wird ein Close-up von einem toten Tier gezeigt und man fragt sich so, oh, was ist, das kommt bestimmt später nochmal irgendwie oder irgendwas und man hat so das Gefühl, wenn ich aufpasse, dann verstehe ich es am Ende. Mhm. So da hatte ich die ganze Zeit beim Gucken und dann war ich entweder doch mal wieder zu dumm oder es wird halt einfach nicht weiter erklärt so und dass es halt dann verkommt, so dieses symbolträchtige Shots von irgendwelchen Sachen halt zum Gimmick im Nachhinein und das hat mich dann ein bisschen gestört.
Stimmt,
Und was ich mich so ein bisschen frage, ist natürlich, ob hier so ein Subtext existiert oder so ein Symbolismus, der halt außerhalb dieser Story ist, weil die Story ist irgendwie ganz klar, so wie man die erzählt im Film, wird die erst später klar, aber jetzt so wie wir die zusammengefasst haben, ist es eigentlich Frau ist krasses Monster und dann ist ja die Frage, kann diese Liebe fortgeführt werden? Ich habe mir einerseits gedacht, könnte man sagen, okay, es geht ja so ein bisschen darum, dass man sich in so einer Urlaubsromanze verliebt und dass sie aber dann ja eine relativ starke Rolle einnimmt und sagt, okay, aber ich liebe dich nicht und er versucht sie ja so ein bisschen davon zu überzeugen, aber wie er sie da versucht zu überzeugen, ist irgendwie so needy, also ich finde, in amerikanischen sagt man so trying too hard, dass es schon echt super eklig eigentlich ist, finde ich, wie er sich da irgendwie so hinter sie dann reinhängt und immer so, ja, aber komm und ich liebe dich so doll und sie sagt so, ja, Digga, nee, aber ich habe eigentlich keinen Bock und deswegen finde ich, dass der Film halt so, das, was er halt gut kann, ist halt die Parade der duschigsten Douchebags halt irgendwie so aufzufahren, die es gibt, also ich finde schon, am Anfang spielt ja der Typ aus The Battery, einer der Filme, den wir letztes Jahr besprochen haben mit, der schon Hammer der Idiot ist, dann gibt es den Typ in der Bar, der ihn anpöbelt, dann gibt es diese beiden Briten im Hostel, die gut getroffen sind, aber auch die Hammer-Idioten sind, dann gibt es da so Touris am Strand und natürlich Mr. I don't speak French, how much to suck my dick, während sie halt draußen ist und sich halt transformiert, der dann schon seinen Penis rausholt, weil er denkt, ah, das ist bestimmt eine Prostituierte und er denkt scheinbar, er ist in Frankreich oder man spricht in Italien Französisch. Und ich habe mich auch da gefragt, versucht der Film eine Aussage über Touristen zu treffen, weil er sich ja ein bisschen mehr in die Kultur irgendwann reinlebt, finde aber auch total schlecht, also der Film versucht einem das zu suggerieren, aber er hängt eigentlich nur auf so einer Farm, wo er dann arbeitet mit diesem italienischen Farmer rum und das sind eigentlich auch super billige Szenen und ich finde, er ist eigentlich auch nicht wirklich, kommt da eigentlich nicht so ran, weder an sie noch an diese Kultur und ich weiß nicht, ob der Film das selber checkt, dass er so unsympathisch rüberkommt oder ob das auch eine Aussage sein soll. Aber ich suche hier quasi so ganz bekloppt nach Aussagen, aber
ich finde nichts. Ich glaube, es gibt einfach keine Aussage. Ich glaube, der sollte einfach gar nicht mal unbedingt einfach so likable angelegt sein. Und das finde ich ja auch, ist ja an sich auch nicht schlimm, oder? Nee. Also ich meine, er versucht eben natürlich relativ stümperhaft da irgendwie um ihre Gunst zu buhlen. Ja, kann ich nicht schlecht dran finden, aber ja, ich meine, wenn der Rest dann auch schon die Story dann auch dazu noch so holprig erzählt wird, dann fragt man sich, genau, das ist eben das Problem, wenn es dann der Film trotzdem nicht gut genug erzählt wird, dann fängst du erst an, dir die Frage zu stellen, ist das Absicht? So, soll das halt so oder ist einfach insgesamt die Qualität des Films einfach zu mittelmäßig? Ne?
Ja, ich denke auch, dass der Film seine größten Stärken eigentlich in den simpelsten Szenen hat, also einfach nur in den Dialogen und dem Flirten und den Annäherungsversuchen der beiden so in der ersten Hälfte des Films. Das fand ich alles relativ überzeugend und auch irgendwie schön intim geschrieben, ohne jetzt zu kitschig zu werden. Aber das Problem ist, dass sich der Film dann einfach durch diese Horrorebene einfach überfordert. Weil ich muss sagen, ich dachte schon, dass die ganze Geschichte, dass sie ein Monster ist, dann vielleicht metaphorisch ausgelegt ist. Und es gibt auch einen Dialog, der das andeutet, in dem Louise sagt, dass Menschen Sachen, die sie sich nicht erklären können, als übernatürliche Phänomene abtun. Zum Beispiel, dass Leute mit Tollwut früher als Vampire angesehen wurden oder irgendwie Frauen mit verrückten Ticks als Hexen. Und dann denke ich mir natürlich, aha, das ist also alles nur in seinem Kopf und irgendwie vielleicht kommt er mit irgendwas nicht klar und projiziert diese abgefuckten Bilder nur auf sie. Aber dann kommt der Film um die Ecke und gibt dir aber auch noch eine wissenschaftliche Erklärung, dass es dann doch, dass das doch alles real ist. Und am Ende ist es dann doch aber wieder nur ein Liebesfilm und geht wieder zurück in die Ebene und irgendwann steige ich nicht mehr durch, muss ich sagen.
Nee, dann ist sie.
Das wurde auch so ausgereizt irgendwie oder so draufgeklatscht, fand ich dieses, dass sie eigentlich eine Wissenschaftlerin ist, eine Naturwissenschaftlerin, die dieses Thema erforscht, dass ich ihr nicht wirklich abgekauft habe. Also es gibt auch, hat mich ein bisschen an I, Origins erinnert, einen Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, der auch eine ganz süße Liebesgeschichte ist, aber die dann auch irgendwie zu übernatürlich und zu esoterisch wird. Und das, finde ich, hat hier nicht so ganz funktioniert. Und ich finde auch, dass der Film am Ende halt zum Ultra-Kitsch verkommt. Also ja, das verstehe ich nicht ganz, wie man so eine solide Urlaubsromanze dann auf so eine übernatürliche Art hebt, aber dann auch diese Romanze auf diesen Überkitsch auf einmal wie bei Twilight oder sowas hieven muss irgendwie, das ist mir nicht ganz klar geworden, was das sollte.
Ich finde das aber trotzdem eigentlich, ich finde, das kann das aber nicht so richtig schlecht finden tatsächlich, denn man kann eben, weil so ein Genre-Spagat, wenn er eben gelingt, cool sein kann, und finde ich, wenn er gelingt, dann kann eben so ein, wenn du das so ein, ja, eben so ein Spagat, auch dich als Zuschauer auch schon ganz schön mitnehmen einfach. Also da kann ich wirklich emotional dann auch mehr mitnehmen, so, weil einfach du sozusagen, das, wie soll ich sagen, die Gefühle so unterschiedlich sind. So, du könnt, wenn sie das hingekriegt hätten, weil du dann auf einer Seite so diese krasse Angst hast und von diesem ganzen Horror und dann auf einer Seite aber wieder diese Liebesgeschichte. Und das, wie gesagt, wenn es funkt, wenn man das gut, daraus einen guten Film macht, dann, ja, dann aber so.
Ja, also da hatte ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem mit, dass es so kitschig wird, weil es halt auch irgendwie stimmig ist, weil dieser Horroraspekt ja auch immer mehr wird und gleichzeitig aber auch seine Liebe für sie ist natürlich ein bisschen, naja, gut, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass für einen Indie-Film, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die für ein Budget hatten, aber die so Effekte von diesem ganzen Horror-Zeugs-Transformationsding echt cool waren.
Ja.
Dafür, dass da halt nicht irgendwie Big Money hinter sitzt.
Ja.
Aber ich finde, man hat ja dem Film sein Budget trotzdem angemerkt, weil er in vielen Horror-Szenen einfach weg, die Kamera dann nicht mehr draufhält, sondern das eigentlich dann außerhalb der Kamera passiert, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also oft. Ja, aber dann ja fällt es einem wieder auf. Aber schlimm, also gestört hat es nicht, nein.
Von mir kriegt Spring 6 von 10 Punkte. Ich finde, der ist solide. Ich finde, man kann den, wenn man so krasser Kinofan ist oder auch so Horrorfan und sich diese Vermählung der beiden Genres nicht vorstellen kann, sich den ruhig mal angucken. Aber ich würde den eigentlich niemandem empfehlen, weil ich nicht finde, dass am Ende da wirklich viel bei rumkommt.
Ja, also ich habe im Endeffekt, glaube ich, nicht genug das Gefühl bekommen, dass der Film ganz genau weiß, was er jetzt eigentlich machen wollte mit den beiden Genres. Und dadurch, wie das Dr. Eck auch schon angesprochen hat, wird es ein bisschen zum Gimmick. Und klar, es ist irgendwie einfallsreich und ich hatte auch nicht die schlechteste Zeit beim Gucken, aber es ist sehr unausgereift, finde ich. Und deswegen finde ich den Film auch eher im Mittelmaß anzusiedeln und ich gebe 5,5 von 10.
Ja,
also da kann ich mich bei euch beiden ganz gut mit anschließen. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer einen interessiert das Technische halt so, oder wenn man generell auf so Genrevermischung steht, dann ja, von mir auch 6 von 10.
Ja, von mir gibt es 5 von 10, an sich eben, ja, leider nicht ausgereift genug, aber trotzdem eine schöne Idee, finde ich eigentlich, das zu versuchen, diese beiden Genres über einen Kamm zu scheren, eben, weil es eigentlich eine interessante Idee ist, zu versuchen, so wirklich so verschiedene Emotionen im Zuschauer anzusprechen. Sozusagen, du bist als Zuschauer nicht nur darauf festgelegt, sozusagen, weiß ich nicht, ist jetzt nur ein Liebesfilm und da polst du dich entsprechend darauf ein. Aber ja, am Ende trotzdem irgendwie, ja, nicht so der Renner, 5 Punkte, ist nicht der schlechteste Film, wie ich auch schon gesagt habe, aber muss man auch nicht unbedingt auf seiner Liste haben.
Also ich habe nicht ganz verstanden, also es ist jetzt so als Genre-Mix nicht so gut, aber er ist auch ganz gut. Nein, ich weiß. Wir haben alle dieselbe Meinung einfach, das finde ich einfach nur witzig.
Ja.
Und ob das auch beim nächsten Film so ist, das sehen wir jetzt. Der heißt Silent Heart.
Wie wichtig, Liebe, wie es gut.
Nein, das können wir zu Mädchenfesten denn her.
Prøv at hvis du fortryder, så skriver vi igen.
Hvad, Dennis?
Du får også kram.
Nå, for søren. Hvorfor har du taget ham med?
Dennis er min kæreste.
Nå, okay, det er sjovt, fordi var det ikke sidste uge, du ringede stortuget og sagde, at han var moralsk og følelsesmæssigt som en 8-årig?
Genau, das ist, wie schon vorhin angesprochen, ein dänisches Familiendrama von Bille August. Den kennt man wohl in Dänemark ganz gut. Auf der Straße. So, worum geht's? Also, egal. Also, drei Generationen einer Familie treffen sich für ein Wochenende bei Oma Esther. und Opa Paul. Oma Esther wird von Gita Nørby gespielt, die kennt man vielleicht als die dänische Stimme von Pocahontas. So.
Ja, ja, jetzt, wo du sagst, ja klar.
Ja, ja,
Farbenspiel, ja, also. Des Winds. Kannst du ja hören, wie...
Also in diesem Haus sind also Oma und Opa, dann die beiden Töchter Heidi und Sanne, die entsprechend mit Mann Michael und Freund Dennis angereist sind. Zu guter Letzt kommt dann noch der Sohnemann von Heidi und Michael, der heißt Jonathan, mit und Esthers langjährige Freundin Lisbeth. So, die kommen also alle an und dann relativ bald erfahren wir dann, dass die Oma Esther an ALS erkrankt ist und sich vor einigen Monaten schon mit der Familie zusammen geeinigt hat oder entschieden hat, sich nach diesem Wochenende das Leben zu nehmen, um quasi in Würde zu sterben, bevor sie ganz paralysiert wird und dann quasi so verkommt. Und die wollen jetzt also nochmal als Familie ein schönes Wochenende quasi zusammen erleben. Und im Laufe des Films folgen wir dieser Familie dann also durch dieses Wochenende und stellen fest, dass nicht alle mit der Entscheidung so richtig ihren Frieden gefunden haben. Und ja, konntet ihr damit was anfangen oder...
Hochinteressantes nicht. Setup, finde ich. Also wirklich geil eigentlich, aber insgesamt mit zu viel Schwächen in der Umsetzung, als dass ich den Film irgendwie als mehr als nur gut bezeichnen könnte. Und eigentlich ziehen sich für mich die Stärken und Schwächen durch alle Aspekte des Films. Also das Setting, das war zwar, also das ist ein altes Landhaus, sehr simpel, sehr effektiv, und so eine gewisse Enge, die da erzeugt wurde, einfach dadurch, dass so eine Vielzahl von Charakteren in diesem Haus sind, das ja. War alles sehr gut. Allerdings kriegst du dann zwischendurch auch so Sachen wie lange Kameraeinstellungen auf tickende Uhren. Und das fand ich dann wieder so billig. So, ja, die Zeit läuft ab, wir haben es verstanden. Du musst mir nicht eine Uhr zeigen, die tickt. Und das, ja, weiß ich nicht. Aber sagt ihr doch erstmal eure Grundmeinung.
Für mich war es eher ein relativ generisches so Sterbehilfedrama, das mit schwachem Skript und ziemlich stereotypen Charakterblaupausen wie aufwartet, aber wenigstens schmackvoll gefilmt ist. Großartiger Mehrwert für mich aber absolut nicht vorhanden. Man nimmt sich halt ein ziemlich schweres Thema, oder wenn es um Tod und Krankheit geht, lässt einen nie richtig kalt. Aber inhaltlich ist da trotzdem halt nicht, ist da halt kein Mehrwert zu finden. Es ist an sich eigentlich nur ein Tränendrüsendrücker und das war's. Und das war für mich nicht genug.
Ich finde, dass der Film eigentlich vieles, was er versucht, eigentlich doch ganz gut hinbekommt, aber am Ende wirklich auch die Frage ist so, was soll ich jetzt wirklich mit diesem Film? Das hat man öfter, finde ich, wenn man so, wie du es angesprochen hast, so Krankheitsdramen hat, also Sachen, die irgendwie ein schweres Problem ansprechen, die sind natürlich dann an sich schon schwer. Und dann kann man natürlich an sich sagen, das ist ein verdammt intelligenter Film, das ist ein verdammt wichtiger Film, sagen viele Leute, ich würde es ein bisschen Depri-Film für die ganze Familie nennen. Ich finde das Setup am Anfang ziemlich spannend, weil man noch nicht weiß, worum es geht. Also man weiß irgendwie, die Oma ist krank, aber man weiß nicht genau, was los ist. Und dass dann irgendwann rauskommt, dass sie halt entschieden hat, sich das Leben zu nehmen. Und dass die ganze Familie damit auch d'accord ist, weil da vorher quasi drüber geredet wurde. Und dass jetzt alle versuchen, so ein letztes Wochenende zu verbringen und sich daran die Charaktere eben auch rausbilden. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also da gibt es halt diese typischen Rollen. Gibt es die wohlerzogene Tochter mit Mann und Sohn, dann so ein bisschen die depressive Tochter mit Kifferfreund. Hat mich sehr an Still Alice auch erinnert. Also da hast du ja auch eben diese Rollen. Ja. Oder zum Beispiel gibt es auch den deutschen Film Was bleibt? Da ist die Mutter auch depressiv und da gibt es auch diese Rollen. Also quasi, das ist so ein typischer, so ein Familiendrama im Landhaus. Es gibt zum Beispiel auch den deutschen Film Das Wochenende. Da kommt, glaube ich, kommt aus dem Knast jetzt und der war vorher bei der Stasi oder bei der RAF, glaube ich, weiß nicht genau. Und das ist so typisches, so europäisches Bürgertumskino, finde ich so ein bisschen. Also Still Alice ist das auch, ich finde, das erkennt man immer daran, ob halt ein Mann ist, der ein Hemd anhat und drüber ist ein Polunder. So, da kann man es schon erkennen. Das Haus ist besonders aufgeräumt. Das fand ich alles nicht schlecht, aber ich finde, dass in der letzten Konsequenz da nicht so viel übrig bleibt. Was aber interessant ist, ist eben, dass alle ja schon für diese Idee sind, dass sie sich umbringt. Und das ist ja absolut illegal. Also die versuchen das natürlich irgendwie dann zu schaffen, ohne dass die Polizei das mitbekommt. Das heißt, auch sonst scheinbar Euthanasie in anderen Sprachen, also Euthanasia, nee, wie heißt es?
Ja, Euthanasia.
Und in Deutschen aber nicht, ist mir dann wieder aufgefallen, weil Euthanasia, das ist, dass die Nazis damals Behinderte zum Beispiel umgebracht haben und dass sie es da Euthanasie, deswegen habe ich mich immer gewundert, als ich den englischen Zusammenhang immer so Euthanasie hätte, das ist okay. Und ich finde, so ganz, ganz clevere Idee, ganz cool gemacht, die Schauspieler haben ihre Rollen gut gemacht, aber die Charaktere waren letzten Endes dann doch einigermaßen flach und ja, was am Ende das wirklich soll, ist die Frage.
Ja, Also ich mit den Charakteren habe ich auch so ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich auch der Meinung bin, und ich glaube, Dr. Snips, hast du es vorhin schon gesagt, weiß nicht, dass es ein bisschen viele sind, Charaktere. Und deswegen teilweise manche halt wirklich einfach scheinbar vom Erdboden verschluckt sind für eine Dreiviertelstunde, um dann auf einmal wieder aufzutauchen. Also das war ein bisschen komisch, fand ich. Ich fand es insgesamt vor allen Dingen schauspielerisch stimmig, also es kommt schon so diese Familienatmosphäre auf. Ja. Und zwar sehr gut, also auch gerade, dass halt dann die Leute sich ja offensichtlich schon länger nicht mehr gesehen haben und sich die beiden Schwestern aber trotzdem irgendwie sofort erstmal in ein anderes Zimmer gehen und sich gegenseitig ankacken. Ja. So, das, und aber dann trotzdem so, wenn alle zusammen sind, so versuchen, so diese gute Stimmung zu erzwingen, obwohl alle natürlich schlecht gelaunt sind, weil entsprechend Oma den Löffel abgeben will. Und das war, fand ich schon alles ganz gut. Ich fand dann, dass er über die ganze Welt des Films so ein bisschen abnimmt, weil dann zu viel Plot noch dazu gedichtet wird, meiner Meinung nach, was aber gar nicht mehr nötig ist, meiner Meinung nach. Also ich hätte das besser gefunden, wenn sie sich auf diese eine Sache wirklich richtig konzentriert hätten und da noch mehr zugemacht hätten, als dann so Nebenkriegsschauplätze so viele reinzunehmen.
Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Und wir haben es angesprochen, für mich einer der größten Schwächen, zu viele Charaktere, davon zu viele automatisch irrelevant. Und was für mich aber den Film getragen hat über lange Zeit, ist eigentlich die Entschlossenheit von Esther. Und dass halt dadurch die Thematik nicht wird, bringt sie sich wirklich um, was ich halt total blöd gefunden hätte, sondern echt nur, wie reagiert jeder Einzelne darauf und wer kommt wie gut damit klar.
Dass das fand ich auch richtig cool, will ich dir kurz ins Wort fallen, weil ich mochte ganz gerne, dass da aus ihrer Innensicht fast gar nichts gezeigt wird. Also sie immer nur so dabei ist, obwohl es ja um ihre Entscheidung geht und es eher zeigt, was macht das mit der Familie und die Familie halt dadurch erst charakterisiert wird, dadurch wie sie damit umgehen, wie auch der nervige Kifferfreund dann immer irgendwelche blöden Kommentare gibt und sowas. Und manchmal so ein bisschen an der Grenze, aber eigentlich ziemlich stimmig getroffen, so ein Familienbild. Ich bin selber nicht der größte Freund von Familienfilmen, aber
finde ich auch. Also das wird da wirklich recht gut dann dran aufgearbeitet, diese Thematik. Aber dann für mich wieder die allergrößte Schwäche, die auch Dr. Eck kurz angerissen hat. Der Film lässt es dann fallen, diese Thematik. Wer bewältigt das Ganze wie gut? Und klatscht dir dann stattdessen die letzte halbe Stunde oder noch ein bisschen länger den nervigsten Zeitplot der Welt auf den Teller. Nämlich, hatte ihr Mann vielleicht eine Affäre? Oh Gott, wie schlimm, das ändert ja alles. Sagen wir es ihr nicht. Das ist mir doch völlig Wumpe so. Die ganze Auflösung, wie das dann enden wird mit dieser Affärengeschichte, das siehst du A, sofort kommen, oder ich zumindest, und B, es ist irrelevant. Und man hat dann das Gefühl, dass der Film nicht genug Vertrauen in die eigene Thematik hatte, dass sie den kompletten Film über die ganze Länge tragen kann. Und da hätte ich mir echt, oder vielleicht haben einfach die Schreiber nicht genug Substanz da reinbekommen. Ja. Und,
also da das fand ich jetzt gar nicht so blöde. Also ich fand das eigentlich ganz cool, dass es diesen Twist quasi gibt, wenn ihr Mann eine Affäre hat und der ja auch Arzt ist und er diese Diagnose getroffen hat, dass sie eben bald so stark erkrankt sein wird, dass es funktioniert nicht mehr, das wie Selbstmord aussehen zu lassen, wenn sie ihre Arme nicht mehr bewegen kann, dann kann sie die Pillen nicht geschluckt haben, deswegen sind die quasi unter Zeitdruck. Das fand ich eigentlich ganz smart. Ich finde nur, dass der zu lange ausgespielt wird. Also diese Intrigen, die dann spinnen und dass sie dann sagen, okay, aber warte, wenn der das so ist, dann können wir eigentlich sein Urteil nicht mehr vertrauen und wir machen halt hier was Illegales, deswegen können wir niemanden anders fragen, so ungefähr, gerade jetzt. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber ich finde, dem wird am Ende zu viel Zeit gegeben einfach.
Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass halt wirklich zu wenig vom Innenleben der Großmutter gezeigt wird. Ich weiß selber, ich finde das manchmal nervig, wenn das dann auch wiederum zu viel betrieben wird, aber dadurch kann man das Ganze sich zu gemütlich angucken, weil die Person, um die es geht, die quasi Selbstmord begehen soll, für die ist es ja okay, weißt du? Und dadurch ist der Rest aber, finde ich, auch genauso, ist es einfach zu, ist einfach so zu comforting einfach alles. So, und das im Zusammenhang mit der netten skandinavischen Optik ist dann doch einfach so, ist dann halt so. Und ich finde, das wäre eigentlich noch spannender gewesen, weil ich finde das Setting an sich cool und ich finde es auch eigentlich geil, dass das eigentlich so angelegt ist, so ja die Familie, das weiß auch jeder und da ist jetzt auch keiner per se, hat da irgendwie großartig Stress mit. Außer natürlich, dass es eine schlimme Sache ist und keiner möchte, dass die Großmutter stirbt, aber es ist sozusagen, es wird jetzt nicht nochmal, also der Konsens ist aber festgelegt schon mal, das finde ich an sich gut. Aber
das finde ich auch, das fand ich echt auch super, das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass halt das nicht, weil theoretisch kannst du das auch in die ersten 20 Minuten vom Film hauen, wie sie 2-3 Monate vorher mit dieser Entscheidung machen. Das finde ich auch ganz schön, dass man da so vor, wie die Familie auch halt vor verendete Tatsachen jetzt dann zu diesem Wochenende anreist quasi und sich da halt ein Bild von irgendwie machen
und muss. Und da fand ich auch ganz clever, dass das Kind halt so Mr. Exposition war, dem sie halt erklären dann, warum das so ist. Der halt noch nicht genau weiß, was los ist. Das fand ich da eigentlich ganz clever gelöst, so dass du irgendwie, dass der Opa sich dann mal hinsetzt mit dem Enkel und halt mal erzählt, okay, das ist so, und dann checkst du auch als Zuschauer genau, was die Geschichte war, ohne dass es dir krass doll aufs Brot geschmiert wird. Ich hätte dem, glaube ich, weniger gegeben. Jetzt gebe ich es halt, hat doch 7/10, weil ich es doch von der Idee und von der schauspielerischen Umsetzung und von der Familiencharakterisierung eigentlich doch ziemlich stark finde, aber es ist für mich dann kein besonderer Film genug, um ihn weiter zu empfehlen. Aber ich finde, so was sie da machen wollten, haben sie eigentlich dann doch ganz gut geschafft.
Ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Sterbehilfe und Selbstmord an sich als Thema tiefgründig genug ist, um nicht dann noch so, also so habe ich zumindest sie wahrgenommen, so Soap-Opera-Versatzstücke da noch beansprucht werden müssen, nur damit irgendwie das Finale dramatischer wird, hatte ich so das Gefühl. Das hat mich geärgert. Ja. Trotzdem viele gute Performances und es war schön unkitschig und schön würdevoll eigentlich alles gehandelt. Ja. Trotzdem würde ich dem Film nur 6,5 geben.
Von mir gibt es 6/10. Ja, reicht eigentlich. Mehr sage ich dazu nicht. So.
Ja, also ich fand ihn vor allen Dingen schauspielerisch sehr schön und fand es interessant. Ende ein bisschen zu sehr vom Thema abgekommen, aber ich fand ihn trotzdem gut. Ich gebe mal 7,5/10.
Bei Spring und bei Silent Heart kann man sich nicht sicher sein, ob die jemals hier ins Kino kommen, sind aber auf so Video-on-Demand-Plattformen im Internet verfügbar. Wenn ihr euch die da anguckt und Meinung dazu habt, dann schreibt uns diese Meinung bitte an drpeng@gmail.com.
Also besser als der Nanny sind sie vermutlich beide.
Das glaube ich auch. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Diese Woche kommt die Musik mit freundlicher Genehmigung von Maler und Singer-Songwriter Peter Peak. Die Lieder kommen vom Album Cut Out the Dying Stuff. Der Künstler tourt gerade durch Frankreich und Spanien und spielt am 18. April in der Nachtigall in Köln auch ein Konzert. Bitte auch auf Facebook liken. Peter Peak. Say love doesn't exist 'cause they don't have love. I tell you it's true. Und dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist House of Cards.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of
Power President. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame?
So help me God.
Congratulations.
This is going to be a big year for us.
This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy.
Frank,
that way,
we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but... but circumstances have changed.
The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances.
I knew you shouldn't trust that woman.
I didn't. I don't. I don't trust anyone.
Then how could you not see this coming?
Walker just nominated Kern.
It's a long road to confirmation.
I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions.
So we're talking about trust.
What is it you want?
Your absolute, unquestioning loyalty.
Anything.
We're in a very gray area, ethically, legally, which I'm okay with.
Shelley Barnes of the Washington Herald, quoting a source.
House of Cards ist eine Politik-Drama-Serie, die in Deutschland gerade in der dritten Staffel läuft und das auf Sky. Aber die wird eigentlich von Netflix produziert und da es Netflix erst seit letztem Jahr in Deutschland gibt, waren die Rechte da schon verkauft. Und deswegen kannst du dir das in Deutschland gar nicht auf Netflix angucken, obwohl das die erste große Serie ist, die Netflix selbst produziert hat. Das war damals auch so ein richtiges Ereignis, als es rauskam. Netflix produziert selber eine Serie und dafür hat man sich auch zwei so Hollywood-Riesen als Frontrunner ins Boot geholt. Und das ist einmal Kevin Spacey und David Fincher. Und David Fincher hat auch die ersten beiden Folgen gedreht und seine Handschrift ist eigentlich auch unverkennbar auf dieser Serie. So langsame Kamerafahrten, keine Handkamera, Farbarmut, die dann aber trotzdem so eine gewisse Wärme ausstrahlt, finde ich ganz interessant. Es geht da um Francis Underwood, der wird gespielt von Kevin Spacey und der ist so Congressman der Demokraten und hätte im neu gewählten Kabinett eigentlich Secretary of the State werden sollen. Das wurde ihm aber verwehrt und in der ersten Staffel House of Cards versucht er nun, so den tatsächlichen Secretary of State mit so hinterfotzigem Manipulationsgeschick aus dem Amt zu schmeißen. Und dabei helfen ihm seine Frau Claire, die ist gespielt von der fantastischen Robin Wright, sowie der aufstrebende Politiker Peter Russo. Außerdem fängt Francis noch eine Liaison an mit der jungen Reporterin Zoe Barnes und somit spielt die erste Staffel House of Cards auf so mehreren Charakterebenen, die das Ganze eigentlich verdammt spannend machen, weil man mit jedem Charakter mitfiebern und mitfühlen kann. Und Francis ist ganz klar ein Anti-Held, der über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Diese Anti-Held als Protagonist-Pforte wurde von Breaking Bad aufgetreten und House of Cards ist da wirklich mit wehenden Fahnen hindurchmarschiert. Und so sehen wir Francis und Claire im Hintergrund so bitterböse Pläne schmieden und im Vordergrund so lupenrein und gut gelaunt auftreten. Und das ist natürlich so ein bissiger Kommentar auf das politische System der Vereinigten Staaten. Das System ist natürlich selbst eigentlich demokratisch, wird von den Machthabern allerdings manipuliert und durch die Mangel gedreht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Kurz zu unserer House of Cards Geschichte. Dr. Loco und Dr. Snips haben bei Erscheinen der ersten Staffel vor 2 Jahren diese geguckt und waren ziemlich begeistert. Die zweite haben sie dann irgendwie abgebrochen und jetzt hat Dr. Snips aber die nachgeholt. Und ich habe mir im letzten Sommer dann, weil ich von euch da schon gehört hatte, da hatten wir auch mal im Podcast drüber geredet, dass die erste Staffel verdammt gut war und ihr beide in der zweiten aufgehört habt, dann die ersten beiden Staffeln mal am Stück angeguckt und jetzt auch die dritte. Und ich würde euch jetzt erstmal fragen, was hat euch damals so an der ersten Staffel gefallen oder an der Serie und warum habt ihr die zweite dann abgebrochen?
Oh, gute Frage. Also die erste Staffel, ich kann es nicht an einzelnen Sachen festmachen, wann ich die Staffel eigentlich wie einen ganz langen Film genommen habe und sie an 2 Tagen durchgeguckt habe. Und wahrscheinlich ist es einfach, dass die Spannung nie abnimmt, was mir an der Serie so gut gefällt. Aber eben nachdem ich die zweite Staffel dann angefangen habe, habe ich sie dann abgebrochen und hatte jetzt auch wirklich 1,5 Jahre nicht mehr das Bedürfnis gehabt, die Serie anzufassen. Und da hatte ich, warum ich aufgehört habe, kann ich eigentlich ganz gut festmachen, dass ich so finde ich Kevin Spaceys Charme, so dieser unbarmherzige Southern Boy, der hatte sich irgendwie für mich abgerieben. Und man hatte das Gefühl, dass sich die Serie zu sehr auf ein paar wenige Storylines spezialisiert, von denen die meisten dann auch einfach nicht so toll waren. Es gab einen ganz großen Story-Arc mit einem Hacker, der mich einfach nur aufgeregt hat.
Der war so schlecht.
Und aber diese Woche war ich etwas angeschlagen, ans Haus gebunden und habe tatsächlich wieder die ganze Staffel an 2 Tagen durchgeguckt. Diesmal die zweite und war auch wieder völlig drin. Und warum es wieder funktioniert, ist, weil sich die Serie wieder breiter auffächert und weil da wieder 3000 neue Fässer aufgemacht werden und weil es die Serie trotzdem immer unter einen Hut bringt, finde ich, ohne dass die Vielzahl an Charakteren dem irgendwie schaden würden. Und einfach grundsätzlich 2 Sachen. Erstens, es geht immer um alles in House of Cards. Deswegen finde ich das eigentlich herrlich. Die Einsätze sind unglaublich hoch. Es ist nichts irgendwie mal Pillepalle und das interessiert eigentlich keinen. Und zweitens, Frank Underwood ist komplett verwundbar, hat man das Gefühl. Also ich zumindest denke mir, dass seine ganzen Vorhaben und Intrigen nie aufgehen, einfach weil er von vornherein der Geilste ist, sondern dass er sich seine Erfolge ständig neu erarbeitet und damit auch wirklich immer seine ganze Karriere in die Waagschale wirft und seine ganze Person. Und deswegen bin ich so gefesselt von House of Cards wieder.
Das hast du jetzt aber sehr elaboriert vorgetragen. Ja,
das war sehr lang, tut mir leid.
Ich fand es ganz cool, so mit den Schauspielern. Das war der eine ist Politiker und das Politik ist spannend, ne? Nee, das ist wirklich, das hast du auch sehr, sehr richtig gesagt. Hätte ich auch gesagt, wenn ich vorher gesprochen hätte. Das ist natürlich durch die Bank eigentlich immer spannend. Du hast da wirklich keinen belanglosen Scheiß drin, deswegen ist mir da auch diese Episodenlänge von dreiviertel Stunde, ist es ja glaube ich auch, ne, ist mir da nie negativ aufgefallen. Das ist überhaupt völlig unerheblich, weil du hast halt wirklich Bock, da dran zu bleiben. Kevin Spacey macht das halt herrlich, mit diesem völlig arroganten, irgendwie Halbpsychopathen da irgendwie auf die Bühne zu kommen, das funktioniert super. Mein Problem war dann zu Beginn der zweiten Staffel, dass ich auch so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll, aber von dem Charakter Francis Underwood, weil der ist halt, das ist halt wirklich auch so ein sehr extremer Charakter, und der kann dir aber dann eben auch in seiner Absolutheit auch einfach irgendwann, bist du so fast gelangweilt und genervt einfach so, ja, weil ich habe verstanden, dass du der krasseste Motherfucker hier bist. Und es interessiert, weißt du was, ist mir echt, aber jetzt egal, so mittlerweile. Also, weil es ist auch zu berechenbar, einfach alles. So, es war für mich auch dann, in der zweiten Staffel war es für mich einfach so, ja, weißt du, ja, ich weiß eh, dass du das alles hinkriegst. So, das wird schon alles irgendwie funktionieren. Für mich war das, wie soll ich sagen, da war zu wenig Ungewissheit insgesamt beim Anschauen für mich noch dabei. So,
mein größtes Problem, was ich mit der zweiten Staffel hatte, ist, dass eben manche Charaktere nicht mehr vorkommen, und ich finde, dass man sich diese Multidimensionalität damit so ein bisschen abhanden gekommen ist. Dr. Sims meint, ja, die gibt es dann am Ende der zweiten Staffel wieder. Ich fand, dass sich die zweite viel mehr nur noch halt in der Politik abspielt und halt nicht mehr in dieser NGO von seiner Frau, nicht mehr bei den Journalisten und auch nicht mehr eben bei diesem Peter Russo, der so ein bisschen der Aufsteiger ist. Und das fand ich eigentlich super schade, also dass diese persönlichen Dramen dann nicht mehr so rüberkommen, gerade auch, weil seine Frau halt dann eben so als seinen Sidekick verkommt und ihre Story in der zweiten hat mir nicht so gut gefallen. In der dritten Staffel jetzt ist es so, dass er eben dann, kleiner Spoiler, Präsident ist, und da hatte ich jetzt mal Lust zu sehen, wie das dann abläuft. Und das ist auch relativ interessant, und was ich bei House of Cards irgendwie so cool finde, das ist so ein bisschen, was Dr. Loco zu James Bond gesagt hat gerade, dass man wie in so einem Fünf-Sterne-Hotel in der Lobby sitzt. Ich finde, das sieht alles so krass hochwertig aus. Das ist unglaublich. Also die Geschwindigkeit der Serie ist so super langsam. Ich meine, das Intro ist anderthalb Minuten lang, und das muss ich immer wegskippen dann. Aber trotzdem finde ich schon geil, wie das eigentlich anfängt. Du siehst nur so Bilder von Washington im Zeitraffer und diese ganz langsame Musik, die so ein bisschen bedrohlich ist, aber auch so total episch und wirklich, hier geht's um Macht, hier geht's um Leute, die haben verdammt viel Macht und versuchen irgendwie diese Macht zu erhalten, und das muss halt die ganze Zeit durch Reden und durch Auftreten gemacht werden, und wenn Francis Underwood sich halt mit Leuten trifft, dann siehst du richtig, hier steht jetzt was auf dem Spiel und er muss es irgendwie schaffen, halt die zu überzeugen, und er redet halt mit denen manchmal nett, manchmal überzeugend, manchmal total hart, und du weißt aber in ihm drin, es geht ihm nur darum, seine eigene Macht und die von Claire zu erhalten.
Ja.
Und das finde ich ganz cool. Ich mag auch total gerne deren Chemie, also von Claire und Francis, die ist auch, darum geht es auch noch ein bisschen mehr in der jetzigen Staffel, wo sie ja dann First Lady ist und so ein bisschen die Frage ist, okay, wir haben halt zusammen an dem gearbeitet, weil die schustern sich natürlich auch so ihre Deals immer zu, aber irgendwie fühlt sie sich da nicht machtvoll genug. Und das finde ich auch verdammt interessant, weil halt wie die beiden, die respektieren sich halt so stark, und das ist auch so eine Liebe, aber die ist nicht so eine blumige Liebe, sondern so ein absoluter Respekt und so ein, sich so in die Macht des anderen zu verlieben, das finde ich ziemlich interessant.
Für mich auch einer der spannendsten Aspekte, ist gut, dass du es nochmal sagst, also wirklich die Beziehung von den beiden einfach, also das ist schon eine ganz besondere, die man so auch oft noch nicht gesehen hat in der Serienfilmlandschaft, oder ich zumindest nicht, und absolut, also auch für mich ein wichtiger Bestandteil, ne?
Ja, und da muss ich auch sagen, für mich eine der größeren Schwächen, zumindest jetzt bis Ende der zweiten Staffel, dass Claire Underwood einfach für mich kriminell unterbenutzt ist in dieser Serie. Und ich hatte das Gefühl, gerade in der zweiten Staffel, dass sie selbst in ihren eigenen Subplots nicht mal mehr so richtig die Hauptrolle spielt. Und da hätte man viel mehr mit ihr machen können. Und außer, dass sie verdammt smarte Anzüge trägt, Kleider trägt natürlich, und irgendwie keine Emotionen zeigt, gab es da nicht mehr so viel zu holen. Aber insgesamt, wie du es auch schon angesprochen hast, sind die Production Values einfach so unglaublich hoch von dieser Serie. Und aber nicht nur sie, auch die Schauspieler, finde ich, setzen den Standard für Fernsehserien. Weil da ist keiner, fällt da irgendwie negativ raus. Nichts ist irgendwie overacted, meiner Meinung nach. Und und warum ich es auch trotzdem noch interessant fand, obwohl es sich sehr viel nur noch um Politik dreht und nicht mehr um persönliche Schicksale, ist einfach, dass diese politische Landschaft einfach so riesig ist. Also, und du hast so viele Charaktere, und die sind alle unterschiedlich, finde ich. Und diese sind alle ausgearbeitet. Die wurden alle wirklich zu echten Menschen gemacht und nicht einfach nur zu, der ist Minister und der ist ein anderer Minister und jetzt hast du zwei. Also gerade diese Flut der richtig guten Nebencharaktere macht es für mich einfach zu einer absolut unterhaltenden Serie.
Und was ich auch super interessant finde, ist halt, wie House of Cards dann auch immer versucht, aktuelles politisches Geschehen halt zu kommentieren. In der jetzigen Staffel ist es halt so, dass es viel um Putin geht. Der heißt, glaube ich, Petrov da in der Serie. Und da gibt es auch viele so Treffen zwischen den beiden halt, was ja jetzt gerade auch wichtig ist. Dann macht Francis Underwood so ein Projekt, America Works heißt es, wo er quasi so diesen Fund heißt der Public Relief Fund oder sowas. Das ist der Fund, der quasi, wenn eine Katastrophe kommt, ja, also wenn ein Hurricane kommt oder sowas, dann muss der benutzt werden. Er schafft es halt, den abzugreifen, um dieses Arbeitsprogramm umzusetzen, um halt Leute Arbeit zu bringen, weil er halt weiß, bald ist wieder Wahl. Und er ist ja nur durch einen Trick eigentlich Präsident geworden. Er muss jetzt quasi wieder für diese Wahl arbeiten. Ja. Es ist interessant, wie man ihn halt regieren sieht, aber gleichzeitig auch Wahlkampf machen. Drone Strikes gibt es noch, dann kommt Feminismus vor, Pussy Riot haben einen Auftritt. Und eben diese US-Wahlen. Ich finde es im House of Cards so interessant, dass ich immer das Gefühl habe, bei so 70% der Sachen, ich raffe nicht ganz, was hier gerade politisch passiert. Was aber cool ist, weil ich dadurch das Gefühl habe, so, es ist tatsächlich authentisch, weil ich in der US-Politik, da bin ich ja auch nicht so stark drin. Ab und zu gibt es aber das Gegenteil, wo ich so denke, okay, das ist jetzt gerade so billig, das kann nicht sein. Also das raffe ich gerade. Das kann irgendwie dann nicht stimmen, so, weißt du? Also das habe ich manchmal so das Gefühl. Das einzige Problem, was ich halt habe mit der dritten Staffel House of Cards, ist, ich finde relativ viele Folgen. 12 Folgen sind relativ viel. Ich finde, man könnte es ein bisschen kürzen, man könnte das ein bisschen stringenter machen. Und auch, es gab bei den letzten Staffeln halt immer so einen Endpunkt, bei dem er war. Vizepräsident, Präsident. Und jetzt hört es halt relativ so mitten in dieser Wahl, nicht in der richtigen Wahl auf, sondern zum Kandidaten der Demokraten auf. Und da merkt man so ein bisschen, dass sie das jetzt halt noch ausreizen wollen. Langsam finde ich eigentlich, könnte man das mal zum Ende bringen und Kevin Spacey wieder auch in normalen Filmen einfach begutachten. Denn ich finde, so langsam ist das Setting ein bisschen ausgereizt. Außerdem noch finde ich, was House of Cards damals ja gemacht hat, da hast du es auch auf Dr. Peng, als es rausgekommen ist, Dr. Snips war noch ganz, ganz an den Anfängen im Artikel beschrieben. Das hat ja angefangen damit, mit diesem Trend, den Netflix ja immer macht, das ist alle Folgen auf einmal zu releasen. Also es kommt nicht jede Woche eine Folge, sondern Netflix hat alle auf einmal. Und ich finde so ein bisschen, dieses Binge-Watching funktioniert bei House of Cards schon, weil man hier halt immer so ein bisschen reingezogen wird. Aber letzten Endes halte ich das oft eigentlich für nicht so die beste Art, so eine Serie zu gucken.
Also für mich ist die Serie absolut suchtbar, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, für mich hat es das damals auch so ein bisschen gerettet, da nicht jede Woche drauf warten zu müssen, sondern eigentlich, dass man immer sofort weiß, wie es weitergeht. Und ich finde, die eignet sich sehr gut zum Binge-Watchen.
Die eignet sich auf jeden Fall gut. Ich stehe aber auch dem so ein bisschen gespalten gegenüber zu dieser sofortigen, kompletten Verfügbarkeit, weil ich finde, dass dadurch sich manche Sachen auch entwerten. Also und manchmal ist es gut, wenn du Sachen einfach sacken lassen kannst. Zum Beispiel wie True Detective wäre, glaube ich, echt Perlen vor die Säule gewesen, wenn du darüber nicht nochmal ein bisschen hättest reflektieren können.
Ja.
Deswegen bin ich da auch so ein bisschen, auch wenn suchtbar, wie du sagtest, stehe ich dem auch ein bisschen kritisch gegenüber.
Ja, also genau. Was ich noch cool finde, ist dieser Typ, Michael Kelly spielt Doug Stamper und das ist so ein bisschen die rechte Hand von Kevin Spacey. Ja. Den wollte ich nochmal erwähnen, weil ich ihn auch fantastisch finde in seiner Rolle. Und ja, bei House of Cards ist es einfach so geil, dass man weiß, okay, das Problem gibt es jetzt und jetzt wird Politik gemacht und jetzt geht's los halt. Und dann werden halt richtig dreckige Methoden benutzt. Da werden, weiß ich nicht, die Kinder von einer anderen Kandidatin in einer öffentlichen Rede auf einmal angegriffen, weil es gerade cool ist. Dann wird alles wieder revidiert und du siehst so richtig, wie Kevin Spacey unglaublich intelligent, aber unglaublich arschlochmäßig einfach immer daran arbeitet, diese Macht zu erhalten. Und das alleine macht schon Spaß, das mal zu gucken. Also House of Cards kann ich wirklich mal empfehlen, jemandem, der jetzt so ein bisschen intrigued ist und der vielleicht Bock hat, sich das anzusehen. Da macht man nichts mit falsch. Ich finde aber, dass die Serie so ein bisschen auch mit den Plots von Claire sich ausgereizt hat. Denn zum Beispiel den Twist von Season 3 konnte man so 6 Folgen gegen den Wind riechen und dann war er auch nur so halb abgemildert da, aber es war schon genau der. Und das fand ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen stringentere Erzählung wäre ganz schön. Aber trotzdem einfach toll zum Ansehen.
Ja,
okay.
Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film des Monats. Wir wählen mal wieder den Film des Monats, jetzt im April, aber weil wir im März nur 4 Sachen geguckt haben, haben wir jetzt noch Silent Heart und Spring, was wir uns da eingeheimst haben, weiß ich auch nicht so genau, mit aufgenommen in die Liste und ihr drei könnt jetzt Punkte vergeben. Ich natürlich auch, habe sie hier schon notiert. Was euer Film des Monats ist, nochmal kurz zur Aufzählung, was es da gab. Es gab John Wick, Keanu Reeves bringt ganz viele russische Mobster um. Black Sea, Jude Law ist mit ganz vielen russischen Mobstern unterwegs und lenkt ein U-Boot, um Nazi-Gold zu suchen. Song of the Sea ist ein animierter irischer Film über ein Mädchen, das auch gleichzeitig eine Robbe ist und irgendwie ihre Familie retten muss und so weiter und so fort. A Most Violent Year ist ein Gangsterfilm, der kein richtiger Gangsterfilm sein möchte. Und dann noch Spring und Silent Heart von heute. Ihr gibt für den besten Film 6 Punkte, dann 4, 3, 2, 1, 0, damit eine Gap ist zwischen 1 und 2 und damit Dr. Eck die Möglichkeit hat, 0 Punkte zu vergeben für einen Film. genau, ich kann ja mal kurz den Anfang machen. Ich gebe Black Sea 0 Punkte, fand ich, war ein super generischer U-Boot-Film, hat mir keinen besonderen Spaß gemacht. Dann kommt direkt Song of the Sea, den ich Ja, ich hatte mir viel von diesem Film erhofft und fand dann die Charaktere ultra nervig und die Geschichte so langsam erzählt und so langwierig. Und für mich war das kein spaßiger Kinderfilm. Dann kommt Spring, heute besprochen. Kann man machen als Genreübung, aber funktioniert als Film nicht so gut. Danach Silent Heart, eine ganz interessante Thematik. Dann John Wick, ein schöner Actionfilm, der einen aber dann doch ein bisschen kalt lässt. Und dann tatsächlich bei mir auf eins, der von euch verhasste, A Most Violent Year, wo ich die Idee und die Umsetzung wirklich noch ganz interessant fand.
Ja, das ist mal eine Liste von Filmen. Normalerweise ist es immer beim Film des Monats, weil steht man entweder vor dem Problem, man hat nicht genug hohe Punkte zu vergeben oder nicht genug niedrige, weil es zu viele gute oder zu viele schlechte Filme gibt. Hier ist es, ich hätte ganz gerne jedem Film 3 Punkte gegeben. So nach dem Motto, weil die alle so mittelmäßig waren. 0 Punkte kriegt aber auch, die kann Jude Law aus dem Ozean fischen. Mit seinem U-Boot.
Black Sea.
Black Sea, 0 Punkte. Dann 1 Punkt gibt's für ein Most Violent Year. Auf jeden Fall.
Macht auch Sinn.
John Wick kriegt für mich von mir und für mich auch von mir aus nur 2 Punkte. Hat mich ehrlich gesagt auch wenig überzeugt. 3 Punkte dann für Song of the Sea als Kinderfilm. Ganz okay, mehr nicht. Und dann tatsächlich die heutigen beiden. Ich kann es kaum sagen. Silent Heart mit 4 Punkten und Spring kommt wie, warum auch immer, mit 6 Punkten als Sieger dieser Liste hervor.
Okay.
Ich weiß auch nicht warum, aber von denen noch irgendwie am interessantesten vielleicht,
ja.
So, oder am neuesten.
Ja.
So, insofern 6 Punkte an Spring.
Ja, wir stecken auf jeden Fall im Dilemma. Also mir geht es da nicht anders. Auf jeden Fall, ganz klar ist, dass Toilettentieftaucher Jude Law auf Tauchstation geht. Und mit 0 Punkten abgespeist wird als U-Boot-Fahrer. Aber Jude Law, so ist das eben, wenn man U-Boot-Fahrer ist. Ne? Es ist ein hartes Brot, das hast du uns ja versucht mitzuteilen. Deswegen Kinder, werdet nicht U-Boot-Fahrer. So, ja. Spring kriegt einen ganzen Punkt. Silencio Heart 2. Dann, ich mach's einfach mal kurz und schmerzlos, Song of the Sea, ganz netter Kinderfilm. Aber ja, was soll's, aber auf jeden Fall besser als andere Schmuh. 3 Punkte. Most Violent 4, Most Violent 4, ja. Ja, nice. Keine Ahnung, an sich habe ich die letzte Woche schon auch ganz gut abgekanzelt, aber bleibt mir irgendwie trotzdem irgendwie wichtiger, also als wichtiger als Film in Erinnerung vielleicht zu den anderen. Ja, und es ist, man glaubt es kaum, auf jeden Fall John Wick, der beste Film des Monats. ja, aber dementsprechend kann man sich vorstellen, wie diese Filme halt auch so waren. Ich würde nicht sagen, dass John Wick auf irgendeiner Liste der beste Film des Monats sein sollte, von keinem Filmkritiker dieser Welt, aber dann mache ich den ersten Schritt, so 6 Punkte für John Wick und das ist gut so.
Alles ja, klar. Dann haben wir sehr unterschiedliche Listen diesen Monat. Ist ja auch mal interessant. Ich muss es konsequent durchziehen und im Most Violent Year 0 Punkte geben, weil ich den Film gehasst habe. Mehr sage ich dazu nicht. Danach kommt Spring mit 1 Punkt. Zu unausgereift, habe ich nicht verstanden. Black Sea kriegt für mich von mir als einziger Punkt und derer ganzer 2. Danach kommt Silent Heart mit 3 Punkten. Ist im Mittelfeld genau richtig. Song of the Sea bekommt 4 Punkte, weil es für mich ein schönes Guckerlebnis war. Und mein Film des Monats ist ebenfalls John Wick mit 6 Punkten.
Dann, jetzt haben wir wirklich John Wick als Film
des Monats. Genau, das ist so. John Wick hat, 18 Punkte. Ist damit unser Film des Monats dicht gefolgt von Silent Heart mit 12 Punkten. Dann teilen sich den nächsten Platz Most Violent Year und Song of the Sea mit 11. Dann Spring mit 10 Punkten. Dann Black Sea abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 2.
Ja, wenigstens das stimmt.
Dann kommen wir
zu... Ja gut, haben wir jetzt jegliche Autorität verloren oder geht's?
Wir haben... Was meint ihr? Ja, ich weiß es nicht so genau, Leute. Naja, das war der Film des Monats.
Egal.
März. Wir hoffen, dass wir im April ein paar bessere Filme zu besprechen
ja,
haben. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Da geht es darum, was uns sonst popkulturell bewegt hat. Was waren unsere popkulturellen Highlights? Ich mache mal den Anfang. Einmal habe ich Chronicle gesehen. Das ist ein Found-Footage-Superheldenfilm.
Oh, ja.
Habt ihr den gesehen?
Ja, der gesehen, ist sau, ja. Den fand ich sau nice.
Den fand ich...
Den habe ich mal in einem Flugzeug gesehen.
Nicht schlecht. Mein einziges Problem ist, dass ich bei Found-Footage-Filmen leider mir immer die Frage stellen muss, ja, aber warum nehmen sie da jetzt auch noch die Kamera mit? Also das wird halt hier so gelöst, dass ja. Er halt der absolute Mega-Kamera-Film-Nerd ist, der alles filmen muss, was nicht irgendwie bei 3 auf den Bäumen ist. Fand ich ganz in Ordnung. Ich finde aber, dass der an so eine Superhelden-Thematik ganz cool rangeht mit so drei Freunden, die ein bisschen unterschiedlich sind und die dann so ihre Kräfte entdecken. Und das sieht ganz geil aus in diesem Found-Footage-Look. Ja. Ich hätte, glaube ich, mich aber davon verabschiedet, dass da wirklich eine Kamera dabei ist, sondern den einfach so ähnlich gefilmt. Aber den kann man auf jeden Fall angucken. Da ist auch hier der Typ aus Fruitvale Station dabei und alle machen eigentlich auch eine echt gute Figur. Und dann ist das nächste ist ein Videospiel, heißt Bloodborne, ist gerade rausgekommen von der Woche, glaube ich, für die PS4. Gott sei Dank hat meine Mitbewohnerin eine PS4. Da kann ich das jetzt auch zocken, wenn sie ist gerade nicht da, deswegen. Sie weiß davon noch nichts. Ist ein Action-RPG. Man muss durch eine riesige Stadt und ganz viele Monster umbringen. Ist von den Leuten, die auch Demon's Souls und Dark Souls 1 und 2 gemacht haben. Ich war am Anfang, als ich gespielt habe, sehr gehypt. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass mir das ein bisschen zu billig ist, doch das Spiel. Also es ist so ein bisschen wie Dark Souls Gone, God of War, habe ich so das Gefühl. Die Endgegner sind immer noch schwer, aber das Spiel an sich ist eigentlich ein bisschen zu leicht. Plus, es spielt nachts und auf der PS4 sieht das Spiel an sich geil aus, aber weil es halt die ganze Zeit dunkel ist, ist es hauptsächlich so dieser berühmte Blau-Gelb-Kontrast einfach nur da. Und deswegen finde ich, sieht es eigentlich ein bisschen kacke aus, also bildet zu wenig Visuelles. Aber trotzdem für alle, die vorigen Teile gespielt haben, eine Empfehlung für Bloodborne.
Jo, außer House of Cards, was ich diese Woche ausgiebig geguckt habe, war mein Highlight auf jeden Fall der neue Mad Max Fury Road Trailer, der jetzt gedroppt wurde, noch ungefähr einen Monat vor
Release. Yeah.
Und da kann ich euch sagen, da möchte man wieder 16 sein. Das ist einfach die krasseste 2-Minuten-Hype-Maschine, die da an den Start gebracht wurde in diesem Trailer. Und also die übertrieben visuelle Fucked-Up-Heit in den buntesten Farben, Adrenalin pur. Und ja, Mad Max ist ja einfach so der postapokalyptische Wüstenwahnsinn mit ganz viel Blut und Action und schnellen Karren. Und finde ich herrlich und auf den Film warte ich sehnsüchtig.
Ja, den machen wir auch gerade. Ich habe da auch richtig Bock drauf jetzt mittlerweile. Am Anfang war ich ja nicht.
Ich habe da richtig Bock drauf.
Hatte ich auch Lust. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwie PG-13 ist und dann.
Nee, hat noch ein R-Rating gekriegt jetzt. Sollte PG-13 werden, aber dann haben sie sich gedacht, komm, das können wir den Leuten nicht antun und haben ihm doch noch ein R-Rating gegeben. Ja, und so wird es sein.
Oh, da hoffe ich aber auch wirklich, dass das keine Enttäuschung wird, weil ich bin da auf jeden Fall auch gut gehypt, was das angeht. Da haben die Trailer schon ihre volle Wirkung auch bei mir entfesseln können.
Wollen wir mal hoffen, dass sie nicht schon zu viel Pulver verschossen haben in den Trailern, aber es sieht ja danach aus, als hätten sie genug.
Ja, das sieht so aus, also, ja. Popkulturelles Highlight nicht, aber trotzdem popkulturell. Ich habe mir die letzte Staffel von Sons of Anarchy gegeben und hab mir die halt echt in so einem richtig schmerzvollen Marathon gegeben. Schmerzvoll, weil, keine Ahnung, mich hat eigentlich schon die sechste Staffel schon nicht mehr interessiert. Und das ist auch wirklich mit Ansage die letzte Serie mit einer Spielzeit von 45 Minuten pro Episode, beziehungsweise bis zu 70 Minuten bei Sons of Anarchy, die ich mir in meinem Leben angucken werde. Das ist natürlich auch ganz besonders schrecklich bei Serien, bei denen die Charaktere flach sind, einfach nur aus irgendwelchen Shovi-Bikern bestehen, die halt irgendwie saufen, rauchen, Motorrad fahren und irgendwelche dummen Pläne aushacken, die dann auch funktionieren, weil aber offensichtlich, weiß ich nicht, es hat nie einer einfach mal einen Wachdienst, der irgendwo sagt, nee, da kommt die jetzt nicht rein. So, ich glaube, das ist echt so das Hauptding, weshalb diese Leute überhaupt nicht in der ersten Staffel schon alle verreckt sind. Ich bin froh, dass ich es zu Ende gebracht habe. Ich bin froh, dass Peggy Bundy da endlich gestorben ist, dann auch mal am Ende. Es wurde Zeit, es war wirklich eine Qual. Guckt euch Sons of Anarchy, glaube ich, wirklich nicht an. Also das ist wirklich mein popkulturelles Highlight diese Woche, dass ich guten Gewissens sagen kann, das ist wirklich irgendwie wirklich vertane Zeit. Ich habe es ja damals angefangen, weil ich ja schon Fan bin von so Gangstergeschichten und auch mit diesem Biker-Setting an sich klarkam. Aber irgendwie fehlt wirklich die Tiefe, hier fehlen wirklich mal die Charaktere, dass man immer wirklich abgeht, was ist mit denen eigentlich los, außer dass sie halt irgendwie Macker sind. Das passiert halt leider nicht, über die ganze Spieldauer nicht. Und deswegen, also wirklich ganz maues Kino. Und gut, so ist das eben manchmal im Leben, ne? Ist eben so, ne? Kannst nichts machen.
Manchmal ist es.
Auf das Motorrad und ab in den Sonnenuntergang.
Jetzt reicht's. So, jetzt bin ich mal dran, auch mal.
Du hast doch gar nichts geguckt, halt die Fresse, was ist los?
Natürlich. Ich habe nach langer Abstinenz mich mal wieder an ein paar Folgen Workaholics rangetan.
Was ist das denn?
Oha. Das ist so eine amerikanische Comedy, so drei College-Freunde eigentlich, die nach dem College einfach in ihrem Frat-Haus geblieben sind. Alle anderen sind weg und die zu dritt in so einem Callcenter arbeiten und im Grunde genommen dann irgendwelche verrückten Sachen erleben. Also es ist eine Comedy-Sendung, hammer, hammer, hammer stumpf, aber zumindest die ersten beiden Staffeln waren wirklich sehr witzig. Die dritte war so mittel, aber irgendwie haben sie jetzt wohl, also ich bin jetzt in der vierten, mittlerweile läuft, glaube ich, die fünfte. Und nach der dritten muss irgendwas passiert sein, dass sie irgendwie gemerkt haben, okay, es ist eh egal, was wir machen. So, und seitdem sind diese Plots von den einzelnen Serien halt in keinster Weise mehr an die Realität gebunden. So, also ob das finanziell für die möglich wäre oder was auch immer, was da passiert. Und die rasten da jetzt völlig aus quasi, was so ein bisschen sehr Hit or Miss ist. So, also teilweise sind Folgen wirklich witzig und andere sind halt einfach richtig kacke. Und ja, das funktioniert halt darüber, dass die drei halt Idioten sind, sich aber selber für wahnsinnig toll halt und cool halten und aber die größten Loser halt einfach sind.
Kenne ich ja. Noch vier Leute.
Ja, also das ist eine Serie, da kann man sich eine Folge angucken und dann kann man erkennen, ob das was für einen ist oder nicht. Und wenn das so ein bisschen was für einen ist, dann ist das was Hervorragendes mit 20 Minuten, was man irgendwann mal kurz dazwischen schieben kann, wenn man wirklich nichts Besseres zu tun hat.
Fällt mir auch noch was ein.
Ja.
Wow. Das du solltest so ein Award haben, den man auf das DVD-Cover draufkleben kann. Irgendwie. Also man kann sich mal eine angucken und dann ist es manchmal ganz okay. Aber auch nur 20 Minuten.
Also die größte Stärke der Serie ist, dass sie nur 20 Minuten lang ist.
Okay. Das ist mittlerweile auch ein Qualitätsurteil, nachdem man es so gefeiert hat, dass Serien jetzt länger sind.
Ja.
Damit war es das mit ein Jahr Pencast, dem 45. Pencast. Wir hören uns am 46. wieder und wir wissen mal wieder nicht, was wir da für Themen besprechen, weil ja Filmflaute gerade ist, also müssen wir uns immer so ein bisschen zusammenklauben kurz davor.
Wir nehmen auch Vorschläge natürlich entgegen.
Wir nehmen natürlich auch Vorschläge entgegen, ja, auch gerne. Coole Bands, die immer spielen sind, auch natürlich für eure Meinung zu den Filmen, die können wir auch im nächsten Cast besprechen. Alles das an drpeng@gmail.com. Damit hören wir uns im nächsten Cast wieder. Bis dann.
Jawohl.
Im nächsten Jahr.
Tschüss.
Ciao.
You are my love. And I walk out like a lonely rainbow. I caught your thoughts a while. I miss you, oh how much I miss you. I guess it makes you smile. Good for you, my love. Your face is pretty like the snow. The hair and colors spring. Lines tender as silk. Your mouth written in the haze. Sneaks up my lips. Don't know a thing. I'm falling. Everything is different now. I can't get my breath. Where's the wall which saved me?